Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern und Christian Baron. Folge 58. Titel: Es war einmal in Kaiserslautern. So heißt ein Kapitel in Christian Barons Roman Drei Schwestern, der vor kurzem im Klasen Verlag erschienen ist. Es ist der dritte Band seiner großen Kaiserslautern-Trilogie, die in den 70ern, Anfang der 80er und Anfang der 90er Jahre in Kaiserslautern und Umgebung spielt und die in der Nennung der realen Ortsnamen so detailversessen ist wie die berüchtigten Regionalkrimis. Eigentlich hat es Kaiserslautern gar nicht verdient, oder doch, Christian?
Ja, hallo, schön wieder hier zu sein und schön die erste Frage so gestellt zu bekommen, denn da widerspreche ich natürlich vehement. Ich lebe mittlerweile seit bald 20 Jahren nicht mehr hier in der Gegend, bin aber so alle 2 bis 3 Monate da und habe schon den Eindruck, so viel sich auch verschlechtert hat in den vergangenen Jahrzehnten. So klar kann ich auch sagen, ich bin immer wieder gerne hier. Die Leute, die hier noch leben, die ich kenne, fühlen sich auch immer noch wohl. Und warum soll Kaiserslautern nicht genau das gleiche literarische Recht haben wie Berlin, Hamburg oder München?
Die Frage ist flapsig gemeint. Ja. Man könnte sie insofern ernst stellen, indem man fragt, ja, ist der Schauplatz, also Kaiserslautern, doch nicht auch austauschbar und die Trilogie könnte genauso gut woanders in der alten BRD in einer mittelgroßen Stadt zum Beispiel spielen. Und ich denke, das ist der Fall. Also die Frage ist ja, warum Kaiserslautern und warum so detailliert an dem realen Kaiserslautern klebend? Weil man am besten über das schreiben soll, was man auch am besten kennt, dann auch weniger Rechercheaufwand und Check- und Kontrollaufwand hat und weniger potenzielle Fehler machen wird, als wenn das jetzt München oder Ulm wäre zum Beispiel. Oder hast du es genommen, weil der Ansatz natürlich sehr autobiografisch war und dann sagst du, ja, autobiografisch soll auch der Schauplatz sein?
Es kommen eben einige Elemente zusammen bei der Entscheidung, die ich damals getroffen habe, schon bei meinem ersten Buch Ein Mann seiner Klasse. Klar, da war die entscheidende Frage, mache ich das autobiografisch? Die habe ich von Anfang an mit Ja beantwortet und dann muss ich auch in die Vollen gehen und darf nicht so tun, als sei ich ganz woanders aufgewachsen. Das heißt, das war gesetzt, aber ich finde es darüber hinaus auch wichtig, wenn ich schon sozialrealistische Literatur schreibe, dass der Dialekt vorkommt, dass man bestimmte Dinge mit berücksichtigt. Kaiserslautern steht ja auch stellvertretend für, aus meiner Sicht, Mittelstädte, denen es nicht ganz so gut geht. Also die finanziell arg zu darben haben. Hier ist die Pro-Kopf-Verschuldung, ist in Kaiserslautern deutlich über dem Schnitt. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist wahrscheinlich auch sogar noch über dem Bundesdurchschnitt, der auch schon nicht gerade gering ist. Frage, warum wird das ausgerechnet in einer Region in Frage gestellt, die als strukturschwach gilt und auf die man vielleicht auch nicht unbedingt direkt gestoßen werden will? Aber dann sage ich, ja gut, wenn ihr meine Geschichten lesen wollt, dann müsst ihr euch dem aussetzen und ich nenne es dann auch offensiv meine Kaiserslautern-Trilogie, weil diese Stadt für mich auch eine sehr prägnante, vielleicht sogar heimliche Hauptfigur dieses ganzen Zyklus ist und dann mache ich das auch so.
Was aber noch sehr viel mehr und sehr viel wichtiger ist, alle drei Bücher sind, das ist selten in der deutschen Gegenwartsliteratur, sie sind Romane über die Unterschicht, über Arbeits- und Lebensverhältnisse der Menschen, ziemlich weit unten. Drei Schwestern ist der Titel des neuen Romans. Wir werden natürlich über ihn hauptsächlich reden in dieser Folge. Auch über dich als Mensch und als Autor und über deine Schreibwerkstatt. Bevor wir aber darüber reden, finde ich es sinnvoll, einen kurzen Rückblick auf die anderen beiden Bücher zu unternehmen, zumal es ja eine Trilogie ist und das Personal im Wesentlichen gleich ist, Schauplätze sowieso und aufeinander aufbauen. Aber nicht so, dass der zweite auf dem ersten aufbaut und der dritte dann wieder auf dem zweiten, sondern es geht ein bisschen verquerer. Also, kurz rekapitulieren. Der erste hieß Ein Mann seiner Klasse, der kam 2020 raus. Und ich vermute, das ist am meisten und vielleicht auch am direktesten deine autobiografische Geschichte, deine Situation als Kind und junger Erwachsener, als Heranwachsender zwischen Armut, Alkoholismus und Klassen Flucht. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht, weil es ja keine Flucht ist, sondern ja, man versucht halt was anderes zu machen, was in der Tat besser ist und einem auch besser gefällt und besser tut. Die Hauptfigur sind da der Junge und sein Vater vor allen Dingen. Und das hat fürchterlich eingeschlagen. Vielleicht kannst du sagen, ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Wie hoch ist die Auflage heute? Gibt es Übersetzungen? Es gibt Verfilmungen, es gibt Theater.
Ja, es gab 3 Theaterfassungen. Die Verfilmung, die jetzt gerade den Deutschen Fernsehpreis als bester Film und mit dem besten Hauptdarsteller gewonnen hat. Übersetzungen gab es da interessanterweise keine. Das lag wahrscheinlich vor allen Dingen daran, dass es mitten in die Corona-Zeit fiel und dann alle in ganz Europa ein bisschen vorsichtig wurden, aber auch, dass es doch eine spezifisch deutsche Geschichte ist. Es gibt derzeit Gespräche mit der einen oder anderen Sprache, da schauen wir mal, ob das noch was wird. Manchmal dauert das ein paar Jahre. Und was den Verkauf angeht, ich habe die aktuelle Zahl gar nicht im Kopf, aber es waren mehr als 50.000 und das ist schon eine sehr, sehr ordentliche Sache. Und für einen Erstling ist es natürlich, also mein Gedanke war, wenn es 5.000 werden, dann habe ich einen Mega-Erfolg gelandet und jetzt ist es doch das 10-fache geworden und da kann ich mich nicht beklagen.
Erstens vermute ich, das ist vollkommen überraschend gekommen, dieser Riesenerfolg. Und das Zweite, das wollte ich gerade fragen, hast du mal drüber nachgedacht, spekuliert oder auch ja Fachleute, Kritiker, Verlagsleute gefragt, warum der so eingeschlagen hat? Hast du eine schlüssige Hypothese oder ist es Achselzug?
Ich weiß noch, dass ich ein halbes Jahr nachdem das Buch rauskam mit meiner damaligen Verlegerin Barbara Laukwitz zusammensaß und sie mir sagte, Herr Baron, wir können so zufrieden sein, aber wenn diese scheiß Pandemie nicht wäre, dann hätten wir nochmal andere Dimensionen erreicht. Also insofern hat sie sogar eher gesagt, da war noch mehr drin, so glücklich wir jetzt auch sein können. Aber war das einfach eine absolut unvorstellbare Situation. Ich war Redakteur beim Freitag und habe da einfach mal diesen Text dann gemacht und dass es so abging, war absolut nicht vorhersehbar. Der Verlag hat sich das im Nachhinein, glaube ich, so erklärt. Also erst war der Gedanke, die Pandemie könnte ja dazu führen, dass wir uns mehr mit diesen Themen beschäftigen. Das hat sich dann nicht ganz so bewahrheitet. Die Realität war wohl eher, dass der Verlag ein sehr gutes Marketing gemacht hat, glaube ich. Und dass ich mit der Erste war, der das nach vielen Jahren mal wieder in dieser Form in die deutsche Literatur eingebracht hat. Also wenn ich danach gefragt werde, wo ist denn die Klassenfrage in der Literatur, sage ich immer, die war irgendwie immer da, aber da hat man halt ein bisschen suchen müssen. Bei kleineren Verlagen zum Beispiel, sie ist nie weg gewesen. Aber in dieser Form, bei einem so großen Verlag, mit diesem auch Marketingaufwand, den man dann betrieben hat, gab es das vorher lange nicht. Und das war, glaube ich, wichtig. Und dadurch, dass die französischen Autorinnen und Autoren namens so Annie Ernaux, die dann später den Nobelpreis bekommen hat, Édouard Louis oder auch Didier Eribon, diese 3 vor allem in Deutschland in den Jahren davor sehr erfolgreich waren, gab es dafür schon zumindest sowas wie einen Nährboden, dass man sagen konnte, okay, da konnte ich jetzt mich auch dann breit machen und da wachsen in diesem Bereich. Das waren die glücklichen Umstände, die dazu geführt haben. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann habe ich den Eindruck, dass meine Entscheidung ist, ganz autobiografisch anzulegen, mit dem Ich voranzugehen, auch wenn es romanhaft erzählt ist, nicht Roman draufzuschreiben, in den Zeitgeist gepasst hat, der sich damals gerade schon umgestellt hat auf diese Social-Media-Präsenzen, wie wir sie heute haben, der auf Authentizität ausgelegt ist. Man muss als Autor, darf man nicht mehr hinter seinen Büchern verstecken, sondern man muss auch nach außen gehen. Das hat gut zusammengepasst.
Und war vorbereitet durch die Namen, die du genannt hast. Was da gemacht, was du machst, ist literarische Realisierung von Bourdieu, die kleinen Unterschiede. Ja, das, worüber man vorher nicht in der hehren marxistischen Theorie geredet hat, dass wir da ja zum ersten Mal in Romanform beschrieben. Es findet in Elternromanen statt, ja, bei Dostojewski, es ist bei Stendhal drin, es ist bei Döblin drin, ja klar, Berlin-Alexanderplatz, es ist bei Anna Seghers drin, aber seit 1945 fällt mir spontan nichts ein, wo das einfach in der Dichte, in der Klarheit gezeigt wird. So sieht es aus, das sind die Unterschiede, die auf den ersten Blick nur klein sind, die aber für Klassen sprechen. Das zweite Buch, 2 Jahre später schon, das heißt, du hast schon geschrieben, während das erste verkauft worden ist, Schön ist die Nacht, das sind wir in den 70er Jahren und da geht's um die Generation der Großeltern. Das ist viel weniger autobiografisch. Das könnte gar nicht im strengen Sinn autobiografisch sein, weil du warst da noch gar nicht auf der Welt, geschweige denn Kaiserslautern. Du hast dir vermutlich vieles davon erzählen lassen, aber eben auch vieles erfunden, bis dir zu Pass kam, um das richtige soziale Umfeld zu schildern.
Es war so, dass ich noch, während ich an einem Mann seiner Klasse gearbeitet habe, da war die erste Fassung gerade fertig, da war mir klar, was, wenn ich es irgendwie machen kann, meine nächsten beiden Bücher werden sollen. Und da war klar, ich möchte mich noch der Generation der Großeltern widmen und der drei Schwestern. Und die Großeltern kamen zuerst zum Zuge, das kam vor allen Dingen daher, dass mein Großvater, zu dem ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte, der war damals sehr krank, der das reale Vorbild für Opa Willi ist, in Ein Mann seiner Klasse. Und er hat mir ganz, ganz viele Dinge in den letzten Lebensjahren, die er noch hatte, erzählt, über die mich vorher auch schon interessiert haben. Aber erst in dem Moment, als er schwer krank geworden ist und sich seiner Endlichkeit dann wirklich bewusst war, fing er an. Und ich habe mein Handy dann immer hingelegt und mitlaufen lassen, was er erzählt. Teilweise sogar das auf Video aufgenommen, um seine Gestik und Mimik auch aufzuzeichnen, während er das erzählt. Und ich musste nur drei Impulsfragen stellen und er hat ganz viel berichtet. Und zwar in dem Zeitraum von den 30er Jahren, als er ein Kleinkind war, bis in die Gegenwart hinein. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das alleine ist schon so viel Material, aus dem ich so viel machen könnte. Nur als ich dann begann, das zu ordnen, ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so einfach wird, das jetzt wieder rein in dieser Form wie ein Mann seiner Klasse anzugehen, dass ich das episodenhaft schildere, vielleicht sogar mit entsprechenden Zeitsprüngen. Ich habe gemerkt, ich muss da diesmal die Erzähltechniken des Romans wirklich konsequenter anwenden, weil ich auch die Ästhetik anwenden wollte, wie ich sie von Autoren wie eben Döblin oder auch Hans Faller da kannte, die für mich in meinem Leben immer schon eine große Rolle gespielt haben, seit ich mich für Literatur interessiere. Das passte mir am besten, weil ich da die Sprache, die ich von diesem Großvater in diesen Aufzeichnungen erlebt habe, konnte ich am ehesten in dieser Ästhetik niederschreiben. Leicht stilisiert, nicht eins zu eins, und dann hat das relativ schnell funktioniert und ich wusste, das muss ich jetzt machen, aber nicht die Nachkriegszeit oder die Kriegsjahre allein, sondern ich wollte wissen, was ging eigentlich in der Rush-Hour des Lebens vor sich bei denen. Also als sie so zwischen 40 und 50 waren, wenn man in der Regel beruflich schon arriviert ist, aber eben noch lange nicht alt. Das ist etwas, was mich wahnsinnig interessiert hat. Die scheinbare Langeweile, der Alltag, was steckt da an Potenzial drin? Und da war sehr, sehr viel. Dann habe ich eben diese Dynamik meiner beiden Großväter erst in dieser Zeit wirklich verstanden. Also der Grund, warum meine Eltern sich kennengelernt haben. Sie sind eben die Kinder dieser beiden Großväter, die ja sowas wie Freundfeinde waren. Und diese Geschichte zu erzählen aus dieser speziellen Perspektive mit aller Härte, die dieses Thema auch hat, weil beide eben Kriegskinder sind, das hat mich sehr gereizt. Deswegen musste das zuerst kommen.
Mir ist es einfach vertraut, weil ich genau zu dieser Zeit, da haben wir auf dem Kotten in der Hasenstraße sozialistische Werkstatt gemacht, da sind Dinge gefallen, politisch zwischen RAF-Sympathien und DKP, die am Ende dann das Haus gekauft hat und es dem Rest verschwiegen hat und uns dann rausgeschmissen hat, also die Linken, die Spontis, die nicht DDR und UdSSR-Kommunismus wollten. Und wir sind natürlich im Kotten, im Pfaffplatz in der Gegend, also da, wo diese Leute gelebt haben, die in Schön ist die Nacht geschildert werden. Wir haben mit ihnen in den Kneipen geschwätzt, wir haben mit ihnen getrunken, wir sind nicht politisch mit ihnen einig geworden, aber haben doch immer wieder eben auch Verständnis gefunden. Also ich kenne die noch, die Leute, die jetzt das Sagen haben oder die jetzt die Kritiken schreiben, für die sind die weiter weg, glaube ich, als der Mond. Ja, das dritte Buch. Christian Baron, drei Schwestern, steht drauf. Warum hast du das nach Tschechow benannt? Tschechow ist natürlich drei Schwestern, ein berühmtes Theaterstück, claro. Also am Anfang war ich sehr skeptisch, aber je länger ich drüber nachdenke, umso besser gefällt mir der Titel, zumal es einfach natürlich auch viele Bezüge gibt. Also Drei Schwestern ist wieder eine Vorgeschichte zu dem ersten Roman, nur diesmal sogar die unmittelbare Vorgeschichte. Da ist der, ich habe den Namen des Jungen vergessen im ersten Roman, wie heißt der, taucht der überhaupt auf, der Name?
Der Junge heißt Christian, ja. Das ist der einzige reale Name, der verwendet wurde.
Also da ist dieser Christian am Ende praktisch im Bauch seiner Mutter. Das heißt, der spielt so Monate eigentlich nur, vielleicht ein Jahr, anderthalbes Jahr, bevor die Hauptfigur des ersten Romans geboren wird. Das Personal ist durchweg jünger, die Hauptfiguren alle so zwischen 13, 14 und dann Anfang oder Mitte 20. Nur die Ella, die älteste Schwester, ist noch mal etwa 10 Jahre älter. Also in einem Alter, wo sich gerade biografisch, aber eben auch gesellschaftlich entscheidet, was man, was der junge Mann, was das Mädchen, die junge Frau werden wird, wie ihr Leben verlaufen wird. Die Möglichkeiten, die Wahl, die ist oder scheint zumindest noch offener, noch größer, als es dann in den anderen beiden Büchern ist. Es beginnt mit einer harten Pietà. Ich weiß nicht, ob das jemand aufgefallen ist, aber was du schreibst, ist eine Pietà. Die Mutter geneigt über die Maria, geneigt über das tote Kind im Arm. Die Mira, ja, diese junge Frau, wie alt ist sie da? 16.
Zu dem Zeitpunkt ist sie erst 16, ja.
Leidet eine Totgeburt und dieses erste Kapitel von ganz wenigen Seiten, wie viel sind es, 5, 6, 7, 8, schildert diese Situation im Krankenhaus, wie sie das tote Baby im Arm hat. Ich weiß nicht, du hast es sicher gegenrecherchiert, ob das möglich ist. Ich glaube, das kann man so machen, ja.
Heute ist es sowieso kein Problem. Es war in dieser Zeit, musste man wirklich fast schon mit dem Anwalt drohen, in dieser Situation, um dieses Kind auch noch mal in die Hand zu bekommen. Aber rechtlich war das erlaubt. Nur die meisten Kliniken haben das einfach gar nicht erst ausgehändigt, weil sie dachten, das traumatisiert die Mütter jetzt nur noch mal. Aber heute ist das gängige Praxis, dass man das Kind noch einmal bekommt, ja.
Ein ganz starker Anfang. Wie bist du drauf gekommen? Ist dir das unterlaufen sozusagen oder ist es eine knallharte Kalkulation, mit einer Jahrtausende, 2000 Jahre alten Pietà-Figur anzufangen?
Ja, das könnte natürlich jetzt so wirken, kann ich auch nachvollziehen, dass das so wirkt, aber tatsächlich ist es so gewesen, dass ich lange gebraucht habe in diesem Text, bis ich die Sprache gefunden habe, und bei mir ist es immer am allerwichtigsten bisher gewesen, die Sprache zu haben. Danach haben sich die Figuren entwickelt und dann erst der Plot. Also das ist bei mir immer die Reihenfolge gewesen und ich wollte und musste das da auch so halten. Aber ich war monatelang nicht zufrieden mit dem, was ich da hatte. Ich bekam vor allen Dingen das eigentliche Kraftzentrum Mira, kam ich sprachlich nicht wirklich zu fassen. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, da ja das reale Vorbild für diese Mira meine Mutter ist, ist mir aufgefallen, an die wirklich heißen Eisen habe ich mich noch nicht rangetraut. Und das ist doch diese Situation, zu der ich Dokumente zu Hause habe, einen ganzen Ordner voll, wie das mit dieser Totgeburt meiner Mutter war im Alter von 16 Jahren. Der Name des Kindes ist bekannt, alles. Aber wie diese Situation gewesen sein muss, da habe ich mich noch nie reingefühlt. Nun bin ich aber in dieser Zeit gerade selbst Vater geworden und war sowieso in einer absolut emotionalen Ausnahmesituation. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, ich bin jetzt 3 Tage nicht erreichbar, auch für meine Freundin in der Pfalz nicht. Ich habe mir eine Hütte genommen und habe da gesagt, jetzt versuche ich mal, mich in diese Situation reinzufühlen. Und ob das in den Roman kommt, ist egal, vielleicht finde ich darüber meine Sprache. Und dann standen am Ende ungefähr 10 Seiten, die ich mir dann immer wieder vorgelesen habe. Und ich habe Heulkrämpfe gekriegt in dieser Situation. Und mir ist klar geworden, dass ich mit diesem Buch vielleicht wirklich das Ziel verfolge, das gar nicht so kleine Ziel, meine eigene Mutter nachträglich zu retten, in welcher Weise auch immer, ihr gerecht zu werden. So, also sie nicht auf den Podest zu stellen, nicht zu verdammen, sondern ihr gerecht zu werden. Und das geht nur, indem ich diese Schlüsselszene erzähle. Dass da dann eben auch diese sehr, sehr hohen biblischen Anklänge mit reinkommen, dass das ein Vorbild ist, eine Folie ist, das lag dann nah. Ein größeres Mutterbild gibt es ja nicht als dieses in unserer Kultur. Und dann war auch, als ich dann damit einigermaßen zufrieden war, klar, das sollte an den Anfang. Und ab diesem Zeitpunkt lief es ziemlich gut mit dem Schreiben. Da war ich dann wirklich relativ zufrieden und konnte sogar meine Deadline einhalten beim Verlag.
Lies es bitte mal. Das ist der allererste Anfang, die ersten 2 Seiten.
Wer tot zur Welt kommt, hat dennoch gelebt. Das weiß niemand besser als eine Mutter, die keine Mutter sein darf. Eine junge Frau wie Mira. Sie hält die Augen geschlossen, bemerkt, wie sie das Besteck fortlegen, das Licht dimmen, den Kreissaal verlassen. Mira öffnet die Augen, blinzelt. Sie erschrickt, aber sie schreit nicht. Und da liegt dieses Kind. Es liegt da, als müsse es schlafend die Strapazen abstreifen, als schmiege es sich bewusst an Mamas Brust. Dieses Kind, aus dem das Leben gewichen ist, Dabei fühlt es sich so warm an und weich. Eigentlich, denkt Mira, sehen alle Babys aus wie Greise. Dieses aber gleicht einer fein gearbeiteten Puppe, so wie Mira vor Jahren eine hatte, da war sie noch klein, aber sie wusste schon, dass sie einmal Mutter werden würde, möglichst früh und möglichst oft. Es ist das liebste Kind der Welt. Ihm fehlen die Falten der Geburt, weil sie es herausgeschnitten haben aus dem Bauch, als das Licht grell war und die Hoffnung groß. Minuten ist das erst her. Eine andere Zeitrechnung. Sie flüstert den Namen. Nunzia. Immer wieder flüstert sie. Nunzia. Der Unterleib ist taub, aber weiter oben spürt sie einen Stich. Sie flüstert weiter. Nunzia. So als könne sie den Schmerz aus ihrem Körper pusten und diesem Mädchen wieder Leben einhauchen, diesem Wesen, dessen Augen für immer geschlossen bleiben werden und das sich nie wieder wird rühren können und das Mira doch weiter wiegen will. Hin und her, sanft und sacht. Und weil sie an ihre Mutter denken muss, fängt Mira an zu singen. Leise und langsam. Dieses Lied, das die Mutter ihr vorgetragen hat in dunklen und kalten Nächten ohne Ofen, da lagen sie beide im Bett. Mira spürte den scharfen Atem der betrunkenen Frau und lauschte ihrer süßen Stimme, die schöne Verse sang. Aber Heitschi Bumbaitschi, wirst sehen, wie schnell alle Sorgen vergehen. Erst wollten sie es ihr gar nicht geben, dieses Sternenkind. Das würde sie doch nur unnötig traumatisieren. Götter in Weiß, alles wissen die besser. Wahrscheinlich hätten sie es mit dem Klinikmüll entsorgt. Also hat Mira mit dem Anwalt gedroht. Nun liegt es da und niemand darf es ihr wegnehmen. Sie würde es verteidigen, sterben würde sie für das Mädchen und so sehr Mira es auch erzwingen will, ihr kommen keine Tränen. Nunzia wird nicht aufwachen, soll sie auch gar nicht. Ein Neugeborenes braucht Schlaf. 15 war Mira so gerade noch eben, als sie schwanger wurde, und 16 war sie, als sie erfuhr, was da in ihrem Leib wuchs. Mit Nino wollte sie das Kind behalten. Kurz vor dem Geburtstermin sind Nino und seine Familie verschwunden, von jetzt auf gleich. Zurück nach Italien. Dort wollen sie ein Restaurant eröffnen. Mira wird Nino nie mehr wiedersehen. Niemals wird Nunzia ihrer Mama in die Augen schauen können, und Mira wird nie die Augen ihrer Tochter sehen. Ob sie braun sein mochten wie bei Nino oder blau wie bei Mira. Sie streichelt dem Mädchen über den Haarflaum auf dem Köpfchen, auf dem zarten Köpfchen, das rund ist wie die Sonne. Und was wünscht sie sich, dass es diese Berührung noch spürt, sie mitnimmt hinüber, wo es jetzt ist und wo Mira ihm begegnen wird, wenn ihre Zeit gekommen ist. Alles andere ergibt ja keinen Sinn. Dieses Kind gehört zu seiner Mama, so wie jedes Kind. Und warum sollte es bei diesem Kind anders sein? Warum?
Also dieses dritte Buch, Zwei Schwestern, das ist vor allem, aber nicht nur, bei weitem nicht nur, die Geschichte von Mira auch zu großen Teilen erzählt aus der Perspektive von Mira zuerst, bis sie Otis, also ihr späterer Mann, dann kennenlernt. Dieses Zusammenfinden ist brüchig. Sie weiß nicht, sind sie zusammen, sie sind dann nochmal nicht zusammen. Und sie flieht aus der Beziehung, und wohl auch aus der Enge des Elternhauses nach Berlin. Im Gegensatz zu den anderen beiden Büchern ist da eine große Passage, ich weiß nicht, sind vielleicht 100 Seiten oder ein bisschen weniger, die in Berlin spielen. Die zweithäufigste Figur ist die Juli. Die ist 3 Jahre jünger als Mira, also diesem ersten Kapitel 13, später dann 14 oder 15. Mir übrigens sehr sympathisch, die hat was von der Rabulistik, die ich gern hätte oder habe. Und dann gibt es eben noch die Ella, die 10 Jahre älter ist, ungefähr, na, als Mira, und die sich hochgeheiratet hat und jetzt ja in der Mittelschicht oder unter der Mittelschicht ihr Mann ist.
Ingenieur.
Glücklich würde ich dazu nicht sagen, aber auch jetzt nicht todunglücklich. Sie muss, glaube ich, nicht arbeiten, ne? Oder doch?
Sie macht es trotzdem, sie ist Sekretärin bei einem Baustoffversorger, aber es wäre für das Haushaltseinkommen nicht unbedingt nötig. Sie legt nur selbst großen Wert drauf, in Teilzeit da tätig zu sein, ja.
Diese Ella wird eher sowohl aus der Perspektive von Juli, aber auch von Mira durchaus auch negativ gezeichnet, behandelt, obwohl sie dann später die ist, die sich doch sehr um die beiden Schwestern bemüht und bemuttert und ihnen hilft mit allem Möglichen. Ja, warum dann so kritisch? Weil sie sich hochgeheiratet hat.
Ja, ich habe schon versucht, vor allen Dingen auch die Zerrissenheit dieser Ella zu zeigen. Kann sein, dass sie mir vielleicht am nächsten von allen drei ist, weil sie ständig in einer Situation ist, dass sie glaubt, sie muss sich dafür rechtfertigen, dass sie ein anderes Leben hat als alle anderen in ihrer Familie. So. Und dann die
Ja, gut,
Frage,
wobei,
dass ihr das auch nachgetragen wird. Sie weiß selber nicht, ist das unverdient? Sie hat sich da einen Mann gesucht, wird ihr immer eingeredet, ausschließlich nach dem Kriterium, welchen sozialen Status dieser Mann hat. Damit klarzukommen ist nicht leicht und auch, weil ich das aus eigener Anschauung kenne, in einem neuen Milieu Fuß zu fassen, ohne die eigenen Wurzeln komplett zu kappen. Das ist eine Kunst, die ganz schwer hinzubekommen ist. Und die Ella ist da absolut zerrissen in dieser Situation über die Jahre hinweg. Und dann kommt eben bei ihr noch erschwerend hinzu, dass sie eben, du hast es gesagt, dass sie kleine Schwestern hat, die ihren Weg noch finden müssen, die also deutlich jünger sind und die Mutter kurz vorher gestorben ist, die Mutter der drei. So, und wer nimmt diese Rolle ein? Also große Schwester, Mutter und dann auch noch selbst die eigenen Probleme zu fassen zu kriegen, wo hinzu auch noch kommt, dass sie aus biologischen Gründen selbst keine Kinder bekommen kann. Also das ist eben auch noch eine Facette dieser Figur, die wichtig ist. Da kommt vielleicht etwas raus, was manche Leserin, mancher Leser als negativ wahrnehmen würde. Ich persönlich empfinde eine große Nähe zu dieser Ella und kann sie sogar in den objektiv sehr schlechten Dingen, die sie macht, kann ich nachvollziehen, warum sie das macht. Also wenn wir mal konkret sagen, dass sie ihre Schwestern einmal in der Öffentlichkeit verleugnet, das sind Dinge, die aus der subjektiven Sicht dieser jungen Schwestern vielleicht unverzeihlich sind, aber ich weiß, warum sie es gemacht hat und kann das auch nachempfinden.
Ja, wir haben eine große Szene ausführlich bei einem Reggae-Konzert auf dem Bettchen Bob Marley, Fleetwood Mac. Das weiß ich gar nicht mehr. Wann war das? Die waren also offensichtlich tatsächlich auf
Das war
der Welt.
genau zu dem Zeitpunkt, den ich hier beschreibe. Im Juni 1980 waren die im Stadion und sind da aufgetreten.
Okay, ich war nicht da.
Ja.
Warum auch immer nicht, ich weiß es nicht mehr. Und da begegnet dann der Mira eine Frau mit einem anschwellenden Bauch, die ein Kind kriegt. Otis ist mal mit ihr fremdgegangen. Für alle drei Personen eine tragische Sache, weil Otis die Vaterschaft, glaube ich, gar nicht anerkannt hat und auch keine Alimente zahlt, später auch als das Kind da ist. Das ist ein wichtiger Erzählstrang. Otis ist, der ist auch jung, wie alt ist er? 22,
Er ist ein
23.
paar Jahre älter.
Er ist beim Bund, ich weiß nicht, hat er sich verpflichtet, das geht, glaube ich, nicht aus dem Buch hervor.
Er hat sich nach dem Wehrdienst zunächst mal verpflichtet und
Und
wird dann aber, ja, er wird dann
ja,
gegangen, weil er sich unflätig benimmt, ja.
ist nur am Wochenende da, aber Mira möchte nicht, dass er beim Bund ist und beschimpft ihn als potenziellen Mörder. Also Mira geht dann nach Berlin für ein paar Monate, wohl ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, und landet dann in einer WG von Mittelschichtkindern, von Kindern, deren Eltern Ärzte oder Anwälte oder Studienräte sind. Sie hat mit ihrer Freundin, damit ihr sie auf demselben Zimmer wohnt, lesbischen Sex. Ich gebe zu, ich habe dich ein bisschen in Verdacht gehabt. Oh, hat der Christian das jetzt gemacht, weil es gerade Mode ist, dass man mindestens was von der queeren Bewegung irgendwie in der Literatur drin haben muss, weil ich kann keinen Fernsehfilm einschalten, ohne dass irgendwas lesbisch oder schwul oder sonst irgendwie queer ist, jedenfalls mehr, als es in der Realität ist, ja.
Nun ja, sie trifft da eben auf eine Offenheit, die sie von zu Hause überhaupt nicht kennt. Und ich würde sagen, sie entscheidet sich gar nicht wirklich bewusst dafür, sondern wird dazu verführt,
Klar,
und
ja.
gerät dann da hinein. Also es ist nicht so, dass ich das am Reißbrett geplant habe. Das war anfangs anders gedacht. Es hat sich eben dann so ergeben, dass ich eigentlich keine andere Chance hatte. Ich habe mich mit dieser Beziehung zwischen Mira und Luzina, wie sie heißt, der Freundin, die sie dann trifft und mitnimmt nach Berlin, näher auseinandergesetzt und bin dann zu dem Schluss gekommen, je mehr ich mich mit dieser Westberliner Szene Anfang, Mitte der 80er Jahre beschäftigt habe, ist mir klar geworden, so jemand wie Mira wäre dort als Frischfleisch angesehen worden für alle. Und sie wäre da in mehreren Betten gelandet. Ich
Ja,
habe mich jetzt
klar.
eben auf dieses Bett konzentriert, weil es mir am naheliegendsten erschien. Also war jetzt nicht wirklich ein Tribut an irgendeinen Zeitgeist, sondern ich glaube, dass es damals in Westberlin Zeitgeist war.
Was da auftaucht, was sich durch das ganze Buch zieht, aber nach der Hälfte immer stärker auftaucht, als auch thematisiert wird, ist das Gefühl der Scham, der Minderwertigkeit gegenüber anderen. Davon hast du jetzt auch gerade geredet. Die Mira ist dabei Kindern aus anderen Klassen, die benehmen sich anders, die wissen viel mehr und sie weiß nicht, wie sie sich da verhalten muss und ist da einfach unsicher, zurückhaltend. Ja, das Gefühl der Scham und das Gefühl der Minderwertigkeit gegenüber den Kids der Reichen, die vom Geld ihrer Väter leben, das zieht sich dann immer mehr durch das Buch. Und da sind wir auch wieder bei Bourdieu, also die vermeintlich kleinen Unterschiede, die aber in Wahrheit Riesenunterschiede sind und über Wohl und Wehe auch entscheiden können. Ein dummer Zufall will's und es bricht dann alles wegen so etwas zusammen, ja. Trotzdem ist es, zu meiner Freude, ja, ist es Berlin-Bashing, ja, gleich zwei Stellen, die ich ausgesucht habe, Seite 112 folgende. Da trifft die Lucina mit der Mira zusammen, eine Diskussion, wo, das ist der damals stellvertretende Bürgermeister der Dietjen.
Genau, diese Stelle ist eine politisch für Mira dann auch sehr wichtige. Mira war schon auf dem Weg zum Ausgang, da hielt Lucina sie auf. Sie stiegen auf die Bühne, wo die Türsteher großen Aufpasser beide einfach vorbeiließen. Sie traten hinter dem Vorhang die Treppe hinunter in einen kleinen Raum ohne Fenster, aber mit einem Spiegel und einigen Sitzgelegenheiten. Mit übereinander geschlagenen Beinen vor dem Spiegel saß Petra Kelly, die viel zerbrechlicher aussah als vorhin. Sie reichte Mira die Hand und lächelte gequält. Lucina schob Mira einen Stuhl hin, so dass sie Petra Kelly gegenüber sitzen konnte und ließ sich auf dem Sofa dahinter nieder. »Lucina hat mir viel von dir erzählt«, sagte Petra Kelly mit ihrer hohen Stimme, die zugleich zornig und nachsichtig klang. »Willst du politisch aktiv werden?« Weil sie gleich zur Sache kam, nahm Mira an, dass Petra Kelly das Plaudern ebenso wenig beherrschte wie sie. Überraschend klein und dünn war diese Frau aus der Nähe. Mit den kurzen Haaren kam sie verhärmt rüber, doch die Augen strahlten Kraft aus, da mochten die Ringe darunter noch so dunkel sein. »Solche Leute wie dieser Typ von der CDU würden mich doch platt machen«, sagte Mira. »Für die Politik bin ich nicht stark genug.« »Eins habe ich gelernt«, sagte Petra Kelly, die den Blick abwandte und Mira über den Spiegel ansah. »Vielleicht hilft's dir ja auch. Wie es dir auch immer gehen oder wer auch immer dich in seiner Gewalt haben mag, am Ende musst du nur den Menschen mögen, den du beim Blick in den Spiegel siehst, sonst kannst du keinem anderen helfen und nichts bewegen auf der Welt. Sie bewegen jedenfalls viel, der Kerl hatte keine Chance. Der will regierender Bürgermeister werden, sagte Petra Kelly. Er hat dafür gesorgt, dass seine Freunde von der Springerpresse da waren und die werden in ihre Revolverblätter reinschreiben, dass ich Moskaus Hure und der Kerl dagegen ein ganz harter sei. Ja, der habe keine Angst vor den linken Chaoten. So denken Politiker. Und Journalisten erst recht. Teile des Volkes leider auch. Sie sind eine Anti-Politiker-Politikerin. Das kommt gut an. Hast du schön gesagt. Es bringt aber nur dann was, wenn die Friedensbewegung das Wettrüsten beendet. Wenn wir standhaft bleiben und nicht einknicken vor der Macht des Faktischen. Die Grünen werden nicht einknicken, rief Lucina. Die Umweltfrage ist existenziell für die Menschheit. Wenn die Grünen eines Tages anfangen, Minister nach Bonn zu schicken, dann sind es nicht mehr die Grünen, die ich mit aufbauen wollte. Mira musste lachen. Die Grünen als Regierungspartei, die der Aufrüstung ihren Segen gibt, eher würden sie Dieter Hallervorden zum Bundeskanzler wählen.
Seite 138 folgende, da geht's weiter mit dem Berlin-Bashing. Das hat mir gut gefallen. Ich bitte alle Berlin-Liebhaber um Verzeihung. 138 folgende.
Zum Essen fehlte ihr die Zeit, natürlich. Nebenher knabberte sie immerhin an einem Weck oder, wie sie hier sagten, an einer Schrippe. Mira kannte keine Sprache, die noch das appetitlichste Essen mit derart unsinnlichen Begriffen belastete, wie das Berlinerische. Das in ihrem Umfeld sowieso kaum jemand sprach, sie hatte es fast nur mit Zugezogenen zu tun. Die meisten von ihnen waren nicht mit Dialekt aufgewachsen, ganz anders der Chef hier. Der berlinerte so stark, dass Mira sich konzentrieren musste, um den Faden nicht zu verlieren beim Zuhören. 2 Stunden ging die Schicht noch gut, einigermaßen zumindest. Dann warf der Chef seine Schürze auf den Tresen und sagte, er müsse jetzt mal. Sie solle nachher alles putzen. Er komme noch mal vorbei und helfe ihr, die Vorratskammer hinten mit dem schweren Schloss zu verriegeln. Ehe sie auch nur ein Wort sagen konnte, war der Kerl verschwunden, als hätte er diese Feuertaufe von langer Hand geplant. So stand Mira da, in ihrer blutroten Schürze und mit der blutroten Schirmmütze. Der Stress benebelte ihr die Sinne. Von allen Seiten verlangten die dicht gedrängt um das Bütchen versammelten Hungerleider ihren Fraß. Dabei kannte Mira nicht mal die Preise. Eine Tafel hing nicht in der Bude. Es gab nur einen leicht zu übersehenden Pappaufsteller draußen, den die Besoffenen ganz sicher sowieso schon wieder die Treppe zum U-Bahnhof runtergekickt hatten. Sie hielten ihr die 5- und die 10-Markscheine hin, die Jungen und die Alten, die Frauen und die Männer, die Punker und die Popper, die Hängengebliebenen und die Normalen. Sie wedelten das Geld in der Luft, wie die Anzugträger an der Frankfurter Börse ihre Papiere, und Mira verteilte die in den eigenen Darm gestopften Schweine, mal pur und mal im Weg, mal als Currywurst und mal ohne Gewürze. Dazwischen reichte sie Bierflaschen, Colaflaschen, Fantaflaschen. Sie griff die Scheine und gab willkürlich Kleingeld raus. Am Ende musste ein dickes Minus stehen in der Abrechnung. Das konnte gar nicht anders sein. Sie glaubte später, Schürze und Mütze zum letzten Mal abzulegen und dachte bereits über eine mögliche neue Gelegenheitsarbeit nach, während sie den Rost schrubbte. Vielleicht würde sie sogar als Thekenkraft anfangen im Sorgenbrecher. Doch als der Chef die Kasse in Augenschein nahm, nickte er anerkennend und sagte, »Da haben wir ein gutes Geschäft gemacht, wa?« Von oben stürzte das Licht der Laternen, als Mira sich auf den Nachhauseweg machte. Mitten in der Nacht war es blau am Himmel, und trotz der Abgase schien die Luft dünn und greifbar. Wie kaputt diese Stadt war, bemerkte kaum mehr jemand. An diesem Ort stumpfte man nach den ersten beiden Jahren entweder ab, oder aber man bekam ein ernsthaftes Problem mit der Psyche, das die meisten mit Rauschgift betäubten. Mira ging vorüber am Schrott und weiteren, sich an jeder Ecke türmenden und schwer definierbaren Müllbergen. Ein ausgemergelter Mann kam ihr entgegen, der sich im Sekundentakt die flache Hand ins Gesicht schlug und Flüche ausstieß. Wenige Meter weiter lief eine Frau beinahe vor ein Auto, die das Spritzbesteck noch in Händen hielt. Wirklich jeder Passant, Mira eingeschlossen, beachtete diese Menschen nicht weiter, so als sei es das Normalste auf der Welt. In West-Berlin gab es Leute, die vom Lärm genervt waren, aber selbst Lärm machten, die der Dreck in den Straßen störte und die ihren alten Kühlschrank einfach auf die Gasse schmissen, die auf Demonstrationen große Worte wie Solidarität skandierten, aber über ihre Eltern privat krankenversichert waren. An beinahe jeder Ecke zog irgendein Immobilienhai ganze Häuser nur für Autos hoch und auf den Straßen lagen immer mehr Obdachlose.
Mira kehrt von Berlin wieder zurück nach Kaiserslautern. Sie zieht mit Otis zusammen in Otterbach, ja, weil sie da eine bezahlbare Wohnung kriegen. Und sie hat dort sowas wie den Hauch eines Zimmers. Also das ist eine Einliegerwohnung zusammen, vielleicht 35 oder 40 Quadratmeter. Und da hat sie sich mit Vorhängen einen Schreibtisch abgeteilt. Also der Hauch einer Virginia Woolf Traumrealisierung, ja. Der Wunsch nach einem eigenen Zimmer zum Schreiben. Otis ist brav, er trinkt die Woche über, abends noch nicht mal und tagsüber dann wohl auch nicht. Er bewährt sich also, er verhält sich auch sehr fair in der Beziehung. Sie machen Urlaub auf den Kanaren und es ist so, dass eben auch geschrieben und beschrieben wird, wie die Arbeit Otis ist, Möbelpacker, ja, zunehmend kaputt macht. Er ist Anfang 20, ja, und leidet, hat einen kaputten Rücken und kommt krumm geschafft und sich verhoben abends an. Seite 275.
Völlig erschöpft sah Otis aus. Die Spuren der Arbeit hatten sich in diesen so jungen Körper eingegraben. An der Stirn klebte ein großes Pflaster, das die Platzwunde verbarg, die er sich beim Schleppen eines massiven Tisches geholt hatte. Die Schultern hielt er weit hochgezogen, der Rücken war gekrümmt vor Schmerz. Er wirkte fast schon verhärmt mit seinen 23 Jahren. »Hast du was?« fragte er, und diesmal wollte er wirklich eine Antwort. »Ella weiß noch immer nichts, aber sonst haben es wirklich alle gut aufgenommen«, sagte Mira. »Der Vater freut sich sogar.« Er legte seinen Arm um sie, zog sie zu sich, so fest, wie es sein versteiftes Handgelenk zuließ. Seit Wochen waren die Sehnen entzündet, er weigerte sich aber, zum Arzt zu gehen. Krank melden bedeutete blau machen. So habe der Chef es ihm gesagt. Man könne sich eine Unterbesetzung nicht erlauben, weil allein die Amis in der Gegend um Kaiserslautern umzogen wie die Weltmeister. Also hielt er durch, breitete die gute Laune über Mira und sich aus wie einen Schirm, der Schutz bieten sollte vor den Wolken auf seiner Seele, die jederzeit ausbrechen und einen harten Regen der Gewalt gegen Sachen herniederregnen konnte. Dass der Vater ihr das Radfahren verboten hatte, quittierte Otis mit einem heiseren Lachen. »Schade«, sagte er, »wär doch schön gewesen, wenn er sie auf dem Gepäckträger zur Oktoberkerwe kutschiert hätte, sie und das Kind. Sie spazierten los in Richtung Messeplatz. Er humpelte ein wenig. Wahrscheinlich tat ihm das Knie schon wieder weh wie verrückt. Mira würde ihm die Drehkarussells verbieten.«
Gegen Ende des Buchs findet die Erfindung des Titels statt. Die drei Schwestern gehen zusammen ins Falztheater, das noch das alte Falztheater am Fackelbrunnen ist, und schauen sich da von Tschechow eine Inszenierung von drei Schwestern an.
Die es damals tatsächlich am Falztheater gab. Ich habe mir das Originalprogrammheft sogar besorgen können.
In welchem Jahr war das? Ich glaube, ich habe
83, 84.
Ja, ich glaube, ich habe die gesehen. Wie hat der Verlag eigentlich auf deinen Titel reagiert oder hast du ihn nicht gebracht? Wer hat den Titel erfunden?
Der Titel stand über dem Exposé, als ich zum allerersten Mal gegenüber meinem Verlag diese Idee gepitcht habe, wie man heute so sagt. Und da stand drunter Arbeitstitel, möglicherweise aber auch bestmöglicher Titel. So, das habe ich da schon gesetzt. Natürlich war die Ehrfurcht als allererstes da und der Gedanke, oh Gott, darf ich das? wenn dieser berühmte Autor, nach Shakespeare wahrscheinlich der berühmteste, beste Dramatiker der europäischen Kultur, der mir einfällt, das geht doch nicht. Und je länger der Schreibprozess voranschritt, desto mehr ist mir klar geworden, ich habe das offenbar nicht von ungefähr als Arbeitstitel gewählt. Es gibt, außer dass ich sie in die Drei-Schwestern-Inszenierung schicke, noch andere Bezüge darauf, die sich einfach da auch mit aufgedrängt haben. Also allein schon, dass sie zurück nach Kaiserslautern quasi ruft, das gemahnt ja schon an zurück nach Moskau. Auch wenn Kaiserslautern nicht Moskau ist, zum Glück oder auch nicht. Jedenfalls war das mir dann klar, eigentlich muss es bleiben, aber ich habe ganz am Schluss nochmal kalte Füße gekriegt und meinen Verleger gebeten, lass uns irgendwas anderes ausdenken. Und mein Verleger, der die erste Fassung gelesen hat, hat gesagt, es gibt für dieses Manuskript keinen besseren Titel. Und Tschechow hin, Tschechow her, wir machen das jetzt. Und ich habe dann irgendwann gedacht, na gut, der Fritz Walter, der hat beim FCK immer die Rückennummer 8 getragen und heute gibt es auch jemand, der die Rückennummer 8 beim FCK trägt, aber der würde nicht auf die Idee kommen, sich mit Fritz Walter gleichzusetzen. Also darf ich diesen Titel auch nehmen.
Dann versöhnt sich Mira mit Juli und überhaupt findet das Personal, die Schwestern vor allen Dingen, auch Väter und Großmutter, versöhnlicher zusammen gegen Ende des Romans. Womit ich Probleme habe, das Schlusskapitel, das eine Rückblende auf 1969 ist. Ich kann damit eigentlich nichts anfangen. Mira ist da, glaube ich, zu Hause bei ihrem Vater, gell? Und sie warten auf Besuch von Ella. Ich weiß nicht, was es soll, halte es deshalb auch für überflüssig. Und erst recht die Anspielung auf die Manson und Charité-Morde. Ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn es dieses Kapitel nicht gäbe. Ich weiß nicht, ob das bislang im Verlag oder in der Kritik jemand ähnlich gesagt hat.
Im Entstehungsprozess war das ein Thema, das ich aufgebracht habe. Ich habe mich dann, als wir relativ fortgeschritten waren, mit meinem Verleger und meiner Lektorin getroffen und vorher gar nichts gesagt, sondern das so abgegeben. Und dann kamen die von sich aus nicht darauf zu sprechen. Und dann habe ich gefragt, was haltet ihr denn jetzt von diesem kleinen Epilog, den ich da eingebaut habe? Für beide war es ein sehr gutes Ende. Für sie war es besser, als es enden zu lassen mit Julis Satz, das Leben ist schön, was auch ein gutes Ende gewesen wäre. Aus meiner Sicht, deswegen war ich da nicht ganz sicher zu dem Zeitpunkt und habe gesagt, es ist intuitiv so, dass ich diesen Schritt nochmal zurückgewählt habe und das einfach da mal rangesetzt habe, um zu gucken, wie es wirkt. Und ich hatte neben diesen beiden noch ungefähr 10, 11 weitere Testleserinnen und Leser, von denen nur ein einziger gesagt hat, das ganz am Schluss, das würde ich ganz wegmachen. Ich habe da mich auch vorher nicht erklärt, was ich mir damit gedacht habe. Ich habe dann auch immer gefragt, was glaubt ihr denn? Und dann hat mein Verleger und meine Lektorin haben dann angefangen, darüber zu diskutieren, ob es ein optimistisches oder ein nicht optimistisches Ende ist. Und das war für mich ein Indiz dafür, man kann es drin lassen, weil sie wirklich richtig ins Diskutieren gekommen sind. Der eine, der sagt, ach, durch diese schönen letzten Worte von der Ella, die dann eher sagt, nee, Kinder habe ich nicht, aber zwei wundervolle Schwestern jetzt und ich werde sie bei mir immer lieben behalten. Es muss dazu sagen, dass dieses letzte Kapitel eines ist, bei dem die beiden jüngeren Schwestern diese Ella überhaupt erstmal richtig kennenlernen. Sie haben die vorher gar nicht wirklich gekannt, weil sie jahrelang durch ihren sozialen Aufstieg raus war. Und dann gibt es eben die andere Seite, die gesagt hat, na, das, was diese Ella sagt, da glaube ich doch kein Wort. Also in dem Moment, in dem sie es ausspricht, vermittelt das die Tragik dieser Figur an sich. Für mich hat das funktioniert mit meinen Testleserinnen und Lesern. In der Kritik ist es bisher auch noch nicht negativ mir ausgelegt worden, aber ich weiß genau, was du meinst. Für mich ist es das bestmögliche Ende nach reiflicher Überlegung und deswegen ist es drin geblieben.
Beim Beschreiben des Inhalts merke ich, das kann man zwar tun, ja, wie wir das jetzt getan haben, doch ausführlich. Aber dabei habe ich, je mehr ich dann das versucht habe und gemacht habe, jetzt auch zur Vorbereitung, dabei habe ich gemerkt, ja, wenn ich das mache, merke ich dann, dass doch etwas fehlt. Nicht nur etwas, sondern das Allerentscheidendste fehlt. Ich meine jetzt bei der Inhaltsbeschreibung, nämlich die Wahrnehmung des Wesentlichen des Buchs und das ist die permanente Darstellung der Verhältnisse. Das war jetzt der Fall in den Stellen, die du gelesen hast, die ich auch gezielt deshalb ausgesucht habe. Also das permanente Beschreiben, Andeuten, Thematisieren der Mühen des Lebens und Überlebens dieser Menschen, der Scham, der Vorurteile, der Armut trotz Arbeit, der Arbeit, die kaputt macht, der Tretmühle, in der sie sich alle befinden und aus der es kein Entkommen gibt oder zu geben scheint oder tatsächlich auch keins gibt. Jedenfalls nicht dadurch, dass man diese Arbeit dann möglichst gut macht. Das Entscheidende an deinem Roman, an diesem Roman auch wieder, ist dieses ständige Bemühen, das zu zeigen, das zu beschreiben, das sichtbar zu machen, was normalerweise unsichtbar ist. Nicht, weil es tatsächlich unsichtbar ist, sondern weil wir es nicht sehen wollen, weil wir uns weigern, da hinzugucken und drüber zu reden, zwar ständig zu reden, weil es uns ständig auch betrifft, ja. Es gibt einen Satz in dem Buch, ich habe den mir rausgeschrieben, du musst lernen zu sehen, was man beim Sehen nicht sieht. Dieser Satz könnte die Leitlinie deines Schreibens sein. Ist es die?
Ja, du bist der Erste, der diesen Satz mal so herausstellt. Der ist mir extrem wichtig, weil er tatsächlich so etwas ist wie eine Beschreibung meines eigenen literarischen Programms, wenn ich eines habe. Ich werde jetzt zum Beispiel meinen Kaiserslautern-Kosmos erstmal verlassen, aber ich werde weiterhin in die ungelüfteten Stuben reingehen, wie man das bei Fallada früher genannt hat, und nicht in die großen Säle gehen, die dann andere Autorinnen und Autoren bedienen. Für mich ist es wichtig, dass dort ein Licht drauf fällt. Und dieses Licht, es muss erhellen, aber es darf auch nicht zu grell sein, weil es dann verzerrt. Ich versuche schon weiterhin, das behutsam zu machen und mich selber dann auch, so gut es geht, immer weiter zurückzunehmen. Das ist das, was ich meine mit, was man beim Sehen nicht sieht, also sich darauf zu konzentrieren, was ist in den Zwischenräumen, was steht eigentlich zwischen den Menschen, wenn sie nicht miteinander reden. Also Dialoge sind bei mir zwar sehr wichtig, aber es kann auch ein Mittel sein, Leute aneinander vorbeireden zu lassen, und der Gesamteindruck, der bleibt dann, weil er ein Licht auf die Verhältnisse wirft, in denen diese Menschen leben oder gegeneinander leben müssen manchmal. Dem werde ich treu bleiben, so gut es geht, und deshalb ist dieser Satz mir auch weiterhin wichtig.
Es ist etwas, was wir auch in den Medien nicht sehen, oder wenn wir es in den Medien sehen, höchst selten oder höchst verzerrt, sogenannte Reality-TV, die dann diese Verhältnisse, diese Armut, diese Unterschichtssituation als Sozialpornos im Grunde genommen zeigen, wo sich die Leute anschreien und sich angiften und beschimpfen oder verzweifelt sind und zusammenbrechen und heulen, wo aber nie sichtbar wird, warum ist das so? Ja, warum sind sie überhaupt in diese Situation geraten? Und das, was du machst, was ein großes Versäumnis der bundesdeutschen Literatur seit 40, 50 Jahren ist, dass sie das bis auf wenige Ausnahmen nicht gemacht hat. Lass uns mal gegen Ende über die Form und die Sprache reden. Das Buch ist aufgeteilt in Kapitel, deren Überschriften übrigens an Romane oder an Songs erinnern, sie teilweise auch zitieren. Manchmal ist es so, dass ich dachte, gibt's das Buch jetzt oder gibt's diese Platte, diesen Song jetzt? Und dann ist es aber doch nicht so ganz, ja? Liege ich da richtig?
Ja, ja, ich habe das natürlich dann auch in meinen literarischen Kram dann auch angepasst. Das ist ja ganz klar. Das,
also Bouchour Tristesse gibt es, ja, richtig. Aber andere Sachen gibt es da nicht. Aber sie klingen so, als wäre es ein Titel von einem Buch oder ein Titel von einer Schrift.
Ja, das war mir wichtig, dass da ein Konzept dahinter steht, dass es so sein könnte. Dass ja, diesen Anklang schon immer hat, aber nicht notwendigerweise so sein muss.
Also, das Buch ist gegliedert in Kapitel, dabei ist aber wichtig und fällt auf, auch innerhalb der Kapitel gibt es nochmal Abschnitte, nicht nur Absätze, sondern Abschnitte von 3 oder vielleicht auch von 13 Seiten, also von einzelnen Blöcken, die Themen und Schauplätze variieren. Da wird also auch innerhalb der einzelnen Kapitel gegeneinander geschnitten, als so ein filmisches Prinzip benutzt. Das legt nahe, dass die Handlungen, die da beschrieben werden, parallel laufen.
Ja, das war so, dass die Art und Weise, wie ich das dann mir notiert habe oder versucht habe aufzuzeichnen, wie ich das machen möchte, da waren dann tatsächlich mehrere Linien auch auf großen Bahnen, die ich dann aufgezeichnet habe, die dann eben auch parallel liefen. Und dann habe ich nach einem Mittel gesucht, wie kann ich das auch so rüberbringen. Und da ich auch in den letzten Jahren ein bisschen Einblicke in filmische Techniken bekommen habe, erschien mir das am passendsten, das dann auch so umzusetzen, und finde das deswegen so gut, weil ich da das Tempo variieren kann, wenn ich es so mache. Du hast ja gesagt, mal sind es 3, mal sind es 13 Seiten. Das hat ja dann immer auch eine Frage davon, welches Tempo ist jetzt für diese Szene besonders wichtig und ja, wo muss ich mal langsamer machen. Und da ist diese Technik mir strukturell so erschienen, dass ich das so machen möchte und es eigentlich auch gar nicht anders geht, wenn ich diese Figurenkonstellation habe.
Mein Eindruck ist dann aber, dass die prinzipielle Chronologie gleich bleibt. Ja, also das sind dann nicht nochmal Rückblicke oder Vorausschauen innerhalb dieser Abschnitte in den Kapiteln da. Die Sprache, habe ich mir notiert, die Sprache ist den Perspektiven der Personen, ich habe das Wort gewählt, angeschmiegt. Sie äfft sie nicht nach, sie ist nicht sklavisch, sondern sie ist immer eine kleine Verschiebung. Manchmal kann sie identisch sein mit dem Reden und mit dem Denken und Fühlen der Person, aber manchmal ist sie auch ein bisschen klüger und manchmal ist sie auch nicht so gescheit oder fühlt nicht so gut, wie die Personen gerade fühlen.
Ja, das war natürlich eine Herausforderung. Es sind ja drei Menschen, die von ihrer Persönlichkeit her doch sehr unterschiedlich sind. Weil ich dann auch früh entschieden habe, ich will nicht nur eine Perspektive haben. Wir sollen schon allen drei auch mal drin sein. Das ist das Wichtige. Und da es so hinzubekommen, dass es aber sich dann nicht so liest, als wären es drei verschiedene Bücher, so dass man dann komplett rausfliegt mit jedem Kapitel. Das ist nicht so leicht. Und eben auch diesen unsichtbaren Faden, der diese drei Schwestern ja wirklich immer zusammenhält, der ist nicht sehr stark, das ist kein Seil, sondern wirklich eher ein Faden. Und da dann entsprechend auch behutsam mit umzugehen. Und das bedeutet auch, du hast es schön gesagt, dass es schon auch mein Ziel war, jetzt sie nicht nachzuäffen und auch nicht auszustellen oder bloßzustellen und trotzdem den Wesen dessen zu treffen, was sie als Persönlichkeit ausmacht. Und ganz konkret bei der Ella zum Beispiel, da habe ich häufiger mal das leider aussterbende Semikolon eingesetzt, aber auch nicht immer an der Stelle, wo es exakt aus meiner persönlichen Sprachgefühlsicht passt. Also da muss man dann auch mal bereit sein als Autor, wenn das ein stilistisches Mittel sein soll, dass die Figur mit charakterisiert, muss ich was wagen. Oder dass ich einer Figur wie Juli, die dieses Überschäumende hat, bei der man eigentlich auch schon mit dem ersten Auftritt das Gefühl hat, die ist sehr, sehr gescheit, dieses Mädchen, aber auf der anderen Seite hängen ihre Gedanken manchmal auch den Worten nach, die aus ihrem Mund kommen. Sie redet schneller, als sie denkt manchmal. Und dann muss ich ihr Wörter in den Mund legen, die Gefahr bergen, sie bloßzustellen, es aber dann irgendwie doch vielleicht nicht machen, weil sie auch etwas über die Gesellschaft miterzählen. Gegen Ende gibt es dann das Wort Fischgabelbürger, das vorkommt. Es gibt eine Kritik, die bisher erschienen ist, die mir als Autor vorgeworfen hat, ich wisse ja wohl nicht, dass es das Fischmesser geht dabei. Also das fand ich hochinteressant, dass dieser Begriff ja jetzt bewusst aus einer bestimmten Perspektive mit reingenommen wurde als Beschimpfung, die aber doch ins Leere geht. Das wurde dann nicht verstanden, aber das sind Dinge, die bewusst gesetzt werden müssen und in der Sprache dann auch in den Kontext gesetzt werden müssen, der nicht denunzierend ist. Das war mir sehr, sehr wichtig und deswegen habe ich daran auch an diesen Stellen sehr, sehr hart gearbeitet und das auch immer wieder mal Leuten zu lesen gegeben, die sonst nicht so viele Romane lesen, wie sie das so empfinden. Also aus meiner Familie zum Beispiel, die haben dann mal ab und zu Abschnitte bekommen, inwiefern sie sich oder andere da wiedererkennen aus ihrem Umfeld.
Also insofern gibt es dann eigentlich vier Erzähler, vier Stimmen.
Ja.
Ja, das ist Mira, das ist Juli und das ist Ella, aber es ist eben auch die Stimme des Erzählers, die eben auch noch mitschwingt.
Ich bin vielleicht am ehesten sowas wie ein Filter, glaube ich. Und
Ja,
das kann ich auch gar nicht
ja,
verleugnen, dass es
ja.
diesen Filter braucht.
Insgesamt ist es eine personale Erzählsituation, klar,
Hm.
aber nicht eben beschränkt auf eine Person, sondern auf drei, vor allen Dingen eben diese drei Schwestern. Aber manchmal kann es auch der Willi oder die Hulda sein für ganz kurze Zeit. Es sind wahnsinnig viele Sprüche, Redewendungen, Wörter, die aus dem pfälzischen Soziolekt stammen, ja. Wie reagieren darauf die Kritiker oder das Publikum, das nicht pfälzisch kann und die nicht kennt?
Ja, mein Verleger kommt aus Cottbus und meine Lektorin aus dem Rheinland, die kennen das Pfälzische wirklich nicht.
Rheinländer
Die
einigermaßen, die
wesentlich besser,
kennen die
ja.
Hälfte, ja.
Genau, das ist das auf jeden Fall. Zumindest auch die Wortursprünge können die sich manchmal herleiten. Es ist immer ein Aushandlungsprozess bei jedem meiner Bücher. Ich habe in den ersten Fassungen immer deutlich mehr davon drin, als am Ende in der Druckfassung ist, was auch gut ist, dass es dann dieses Korrektiv gibt. Denn wie bei allem ist es da vielleicht nochmal besonders, dass die Dosis schon das Gift macht. Und wenn aber es richtig portioniert ist, dann ist es okay. Also die Situation ist ja dann immer, dass ich, wenn mir Figuren vor Augen stehen, ich weiß, ich kann es jetzt nicht durchziehen, dass ich in den Dialogen den pfälzischen Dialekt niederschreibe. Das würde nicht mal ein Pfälzer lesen können. Ja, also das
Ja.
kann man in der Lyrik machen, aber sonst auch nicht. Oder im Lied. Und das geht nicht so. Und dann muss ich einen Weg finden. Und ich habe zu Hause, das habe ich schon seit dem ersten Buch eigentlich, eine eigene Klatte, in der ich Begriffe und Sprüche reinschreibe, die mir im Laufe meines Lebens begegnet sind oder die mir jetzt noch begegnen, wenn ich in Mannheim in die S-Bahn steige und um mich herum wieder alles anfängt, pelzig zu reden. So, das ist mir sehr, sehr wichtig. Darauf greife ich dann in solchen Momenten zurück, dass ich denke, was passt jetzt in dieser Situation besser als irgendein Begriff, den ein niedersächsischer Studienrat sagen würde. Was würde denn jetzt diese Kneipenfigur sagen? Und da werde ich meistens fündig.
Also Sie markieren, ja, diese Wörter, diese Sprüche, diese Redewendungen, genau. Markieren Region und Sie markieren eben auch eine bestimmte Schicht. Ja,
ja, klar. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass es dann eben wirklich um den Soziolekt geht, wie du sagst. Der Dialekt, den kann man dann auf der Bühne besser ausspielen, in der mündlichen Darstellungskunst, aber nicht in der schriftlichen.
Was mir auch aufgefallen ist, nochmal einen Tuck zurück auf das, was wir vorher beredet haben. Die Sprache schmiegt sich nicht nur den Personen an, sondern sie verändert sich auch je nach Schauplätzen. Also bei einer Szene in der Geburtsklinik, da ist nichts Ruppiges oder so, vielleicht mal etwas Flapsiges, wenn es aus dem Mund von Willi oder wer da kommt, wer die besucht, drin ist. Aber wenn es dann in die Eckkneipe auf dem Kotten oder auf dem Fachplatz oder in der Pariser Straße oder wo geht, die arg verraucht und ein bisschen schmuddelig ist, da ist die Sprache dann auch ruppiger und ordinärer, aber eben auch zum Lustigen. Eben, es wird nicht nur Schicht markiert, sondern es wird auch Ort markiert.
Ja, da kommt dann der Soziologe in mir raus, dem das eben auch wichtig ist. Wir schlüpfen eben je nach sozialer Situation auch immer in andere soziale Rollen und das kann dann bei einer derselben Figur auch so sein. Also die Ella, die lungert zwar lange vor der Kneipe rum, bevor sie mal reingeht, aber die weiß in dem Moment schon, sie muss sich jetzt ein anderes Sprachkostüm anziehen, sonst kann sie mit dem Ottes nicht richtig reden. Und sie hat diesen Ort eines ernsthaften Gesprächs mit diesem Typ natürlich auch bewusst gewählt, dass sie das nicht im Theater machen, sondern dann lieber in der Kneipe.
Ich finde, die Dialoge in dem Buch sind ungeheuer gut, ungeheuer treffend. Ich weiß von deinen Kollegen und Kolleginnen, die sagen vollkommen zu Recht, wenn wer meint, ein Leser meint Dialoge, klasse Dialoge würden dadurch entstehen, authentische, realistische Dialoge würden dadurch entstehen, dass man irgendwo heimlich ein Tonband oder ein Mikrofon hinstellt. Das funktioniert nicht.
Die könnte man nur nicht lesen. Nur erfunden. Das wäre unlesbar, ja. Soll man ganz ehrlich sagen. Ja.
Nur erfunden.
Es funktioniert nur stilisiert vor allen Dingen. Ja, also das ist das, was ich früher aus dem Film von Fassbinder selber kenne, so wie ich groß geworden bin. Es gibt die Serie von ihm, 8 Stunden sind kein Tag. Ja. So, das gucke ich mir an, ich weiß, es geht hier um das Arbeitermilieu. Und dann lässt er die aber in einer sehr stilisierten Sprache sprechen, die trotzdem absolut das trifft, was er da macht, was da gemacht wird aus meiner Sicht. Also es ist ganz wichtig. Ich weiß zum Beispiel, dass ganz viele Autorinnen und Autoren, die anfangen, meinen, viele Dialoge reinbauen, da kann man ja nicht viel falsch machen. Man kann damit ein ganzes Buch ruinieren. Also schlechte Dialoge sind leichter geschrieben, als man denkt. Und ich habe an den Dialogen besonders hart gearbeitet. Wenn man sich eben dann mit entsprechenden Leuten redet, die auch vor allem szenisch schreiben, die einen sehr speziellen Blick darauf haben. Also allein die Tatsache, dass man ganze Tage damit zubringen kann, eine halbe Seite Dialog zu bearbeiten und es sich dann aber auch lohnt. Also dass man dann wirklich über ein Wort Partikel nachdenken kann und es verändert die gesamte Atmosphäre. Das ist ein magisches Erlebnis, das ich bisher vor allem bei den Dialogen hatte und daran habe ich deswegen auch besonders großen Spaß.
Die sind besser als in den beiden anderen Büchern zuvor, glaube ich. Die funktionieren. Job, ja. Wie schreibt man gute Dialog?
Ach, wenn ja, mehrmals wurde an mich herangetragen, ich soll doch mal solche Workshops geben, aber ich bin kein guter Didakt, kein guter Lehrer. Ich bin ein Autodidakt, das vielleicht am ehesten. Es ist wirklich ein Learning by Doing. Ich habe immer wieder mal gedacht, als ich dann ganze Dialogszenen geschrieben habe, die dann später auch noch in Prosaform gebracht wurden, aber erstmal nur Dialog. Und dann immer wieder gedacht, warum funktioniert das noch nicht? Warum funktioniert das noch nicht? Dann bin ich wirklich mit Hammer und Meißel ran und habe da, wie so ein Bildhauer bin ich da vorgegangen und kann gar nicht sagen, ganz konkret, wie man es richtig macht. Das hängt eben auch von der Situation. Aber es könnte sein, dass ich, wenn ich jetzt in das Milieu eines Thomas Mann gehen würde und ein Sanatorium mit Menschen bevölkern würde, die ich niemals persönlich richtig kennengelernt habe, dass mir das gar nicht gelänge. Ich bin, ohne dass ich 1:1 wiedergebe, was ich erlebt habe in diesen Dialogen oder abgehört habe, ich habe so viel Zeit in Kneipen verbracht, dass mir dieser Sound immer präsent ist oder in diesem Milieu verbracht. Und das alleine ist schon mal eine Voraussetzung. Wenn man dann bereit ist, wirklich nicht so schnell zufrieden zu sein und lange auch an scheinbar einfachen Dingen zu arbeiten, dann ist man zumindest schon mal auf dem richtigen Weg.
Was kannst du mit dem Wort autofiktional anfangen oder kannst du nichts damit anfangen? Ist es nicht sinnvoller, von mehr oder weniger autobiografisch fundiert zum Beispiel
Ja, es ist eben ein literaturwissenschaftlicher Begriff, der seine Berechtigung haben mag. Ich benutze ihn die ganze Zeit, also weil bei mir ist das Auto ja nach dem ersten Buch schon weg. Eine Figur namens Christian spielt jetzt keine wirkliche Rolle mehr. Es ist biografisch fundiert, das definitiv. Damit gehe ich auch offen um, dass ich weiterhin über das schreibe, was ich selbst am besten kenne. Ich bin aber als Leser ein ganz großer Fan dessen, was man Autofiktion nennt. Also Annie Ernaux fand ich in dem Moment gut, als sie mal wieder ins Deutsche übersetzt wurde, 2017. Die Jahre, das hat mich verändert, glaube ich, diese Lektüre. Und dann geht es eben weiter auch zu anderen Autoren, selbst wenn sie nicht über soziale Klasse schreiben. Also das interessiert mich. Vielleicht bin ich da auch sehr stark Kind meiner Zeit mit dem Kult um die Authentizität, der schon lange da ist, da bin ich auch mit drin. Mein Verleger hat mir gesagt, dem er Drei Schwestern dann in der endgültigen Fassung gelesen hat, Christian, du schreibst dich gerade ins Freie. Ich bin mir im Moment, auch bei dem, wenn ich nachdenke, was ich als nächstes schreibe, die Autofiktion wird nicht mehr mein Steckenpferd sein in der nächsten Zeit. Ich werde als nächstes aber etwas schreiben, was sehr stark an mir selber hängt, nämlich ein Buch über den FCK.
Es gibt, die habe ich bis vor 3 Tagen noch nicht gekannt, eine neue Sau, die durchs Germanistendorf getrieben wird, nämlich den Begriff Klassismus. Kannst du den? Du kannst den vermutlich schon.
Ich kenne den, ja. Der hat schon in meiner soziologischen Arbeit eine Rolle gespielt.
Ah, ich habe den noch nie gehört.
Ich arbeite mich daran auch schon länger ab, weil ich ihn für nicht sehr hilfreich halte, aber...
Das ist fürchterlich, er verschleiert. Ja, er verschleiert und vermeidet das Wort Klasse, die Beschreibung sozialer Realitäten, und tut das so als ein Etikett ab und tut dabei noch so, als würde es in Wahrheit nicht tun, indem er sich nämlich Klassismus nennt. Also ich habe es Gott sei Dank noch nicht gekannt, ich versuche es auch möglichst bald wieder.
Es ist ein Modebegriff, der immer wieder kommt. Und
in der Soziologie?
Mittlerweile auch immer häufiger in der normalen medialen Debatte oder unter Aktivisten. Das ist etwas, was schwierig ist, weil sich schnell Leute angegriffen fühlen. Aber ich sage dann schon, ich glaube, dass das nicht weiterhilft, weil diese Analogie zu den anderen Diskriminierungsformen, Rassismus und Sexismus, funktioniert schon aus kategorialer Sicht nicht. Also es gibt keine Menschenrassen.
Richtig.
Und das Geschlecht ist auch etwas, das soziale Geschlecht hat mehrere Dimensionen. Aber eine soziale Klasse existiert. Sie ist vom Menschen gemacht. Und in meiner politischen Ausrichtung geht es darum, die klassenlose Gesellschaft zu erreichen als Utopie. Das ist schon mal an sich von der gesamten Herangehensweise etwas anderes. Und dann geht es bei der sozialen Frage, wie ich es immer noch altmodisch nenne, nicht einfach nur um Diskriminierung, sondern auch um die Ausbeutungsdimension, die dann immer unter den Tisch fällt.
Wollte ich gerade sagen, dieses Wort Klassismus zu benutzen, scheint mir den Zweck zu haben, nicht von Ausbeutung und von Kapitalismus reden zu müssen.
Ja. Genau das ist gerade in linksliberalen Kreisen, Politiker der Partei, die sich noch immer sozialdemokratisch nennt, die aber dann gar nicht wirklich über Klassengesellschaft reden wollen, die führen diesen Begriff gerne im Mund. Ich weiß, dass der ehemalige Bundeskanzler Scholz das sogar einmal bei Twitter hat verbreiten lassen. Es gehe darum, Respekt für die Arbeitenden in diesem Land zu haben und gegen Klassismus vorzugehen. Aber Respekt, heißt das, dass ich jetzt nicht mehr negativ über sie spreche? Oder heißt es vielleicht, dass ich mal an die Löhne rangehe, an den Mindestlohn rangehe und dafür sorge, dass die Leute nicht mehr unendlich viel Miete zahlen müssen, dass sie einfach in Existenz Auskommen haben? Und das ist das Problem, das ich mit diesem Begriff habe. Insofern sind wir da einer Meinung, was das angeht.
Gegen Ende etwas, was ich normalerweise am Anfang mache, nämlich etwas über den Christian Baron zu erzählen. Für alle, die dich und deine Literatur nicht kennen, die einfach noch nicht wissen, wer du bist. Also Christian Baron wurde 1985 in Kaiserslautern geboren, in einfachen Verhältnissen oder prekären Verhältnissen, kann man sagen, in einer Unterschicht. Der Vater war Möbelpacker, hat, wie du, das Wort ist da richtig, im Bereich der Erwerbsarmut immer gearbeitet. Das heißt, halt, Geld hat einfach nicht gelangt, trotz Fulltime-Job, und er hat vermutlich noch mehr als 40 Stunden gearbeitet die Woche. Dann hat das Geld trotzdem nicht für die Familie gereicht, und es geht eigentlich nicht. Und deine Tante, wie diese Ella im Roman, hat dich unter ihre Fittiche genommen und ermutigt, für die Rheinpfalz zu schreiben. Und das hast du auch ein paar Jahre neben der Schule schon gemacht. Ich habe nie was von dir gelesen, weil ich mich nicht für Sport interessiert habe. Du hast dann Politikwissenschaft, Soziologie und Germanistik in Trier studiert. Warum in Trier? Weil das nahe war und auch bezahlbar war, da alles noch, vermute ich
Ja,
mal.
ich wollte auch die Möglichkeit haben, immer wieder mal zurückzukommen in das Nest, das mir die Tante Ella dann auch noch bereitgehalten hat. Ich konnte bei ihr auch immer übernachten und das war sozusagen eine greifbare Distanz. Ursprünglich wollte ich in Mainz Publizistik studieren, da war mein Abitur nicht gut genug, aber ich habe es nicht bereut. Die Jahre in Trier waren mit die schönsten meines bisherigen Lebens.
Du bist mal in die SPD eingetreten. Ich hoffe, du bist wieder
Ich bin
ausgetreten.
schon vor 20 Jahren wieder ausgetreten,
Okay,
also in sehr jungen Jahren.
das ist löblich. Das heißt, du hast schnell gelernt.
Ja.
Ja, klar, was bei Gerhard Schröder keine Kunst war. Dann warst du Redakteur von 2014 bis 2018 beim Neuen Deutschland, im Feuilleton verantwortlich für Theater. Die haben dich schnell gelassen.
Ja, also ich habe erst mal 2011 habe ich mich schon mal für Volontariate bei Zeitung beworben, habe nur Absagen gekriegt und 3 Jahre später habe ich es dann nochmal versucht und seitdem an Selbstvertrauen offenbar so gewonnen, dass ich dann 5 Zusagen hatte, zum ND gegangen bin, weil die mir direkt eine Perspektive gaben, die ich wollte. Nämlich, sie kannten Texte von mir, die ich anderswo geschrieben habe und gesagt, wenn du dich hier machst, dann übernehmen wir dich und gerne auch im Feuilleton. Und ich habe von Beginn an war ich da eigentlich ein Redakteur, der vor allen Dingen für Theater zuständig war. Ich konnte mich im politischen Feuilleton ausprobieren. Ich konnte mal ein paar Filmkritiken schreiben, Literaturkritiken. Ich konnte eigentlich alle Kulturgenres bedienen. Und dann konnte ich in der Online-Redaktion sogar mal Video machen. Also dort konnte ich mich frei ausprobieren. Das war der große Vorteil. Deswegen bin ich da auch 4 Jahre geblieben.
Und dann bist du zum Freitag gegangen.
Ja, der damalige Ressortleiter Politik hat Kontakt zu mir aufgenommen, er würde mich gerne holen, er stellt sich mich aber eher so im Bereich zwischen Politik und Kultur vor und dann habe ich dort eine Anstellung bekommen, da war ich für das Titelthema sogar zuständig einige Zeit, da war ich sehr frei, da konnte ich mich aus verschiedenen Ressorts dann immer entscheiden, was jetzt gerade das Wichtigste ist, Außenpolitik, Wirtschaft, Kultur oder Politik, Innenpolitik und das waren prägende Jahre für mich, weil ich da zum ersten Mal richtig viel Verantwortung hatte und die mich aber auch haben machen lassen. Da haben wir kontroverse Titel machen können, die in der Journalistenszene eingeschlagen haben. Und wir haben eine Kampagne initiiert, die hieß Hashtag unten, also wo sich dann Aktivismusvorwürfe breit gemacht haben, weil wir gesagt haben, wir wollen nach dem Hashtag MeToo, der sich gegen Sexismus gewendet hat, wollen wir jetzt mal Geschichten aus der Klassengesellschaft hören. Und denen haben wir dann mit diesem Hashtag eine Bühne geboten. Das war auch ganz erfolgreich.
Du hast in dieser Zeit, in diesen Jahren auch Sachbücher geschrieben. 2012 erschien mit Britta Steinbach zusammen eine Studie, Faul, frisch, dreist, die Diskriminierung von Erwerbslosigkeit durch Bildleser. 2016 Proleten, Pöbel, Parasiten, warum die Linken die Arbeiter verachten. Erst dann kam 2020 ein Mann seiner Klasse. Also hast du als Journalist schreiben gelernt, weil das journalistische Schreiben zuerst. Oder hast du schon als Schüler ja doch mal literarische Prosa versucht oder Gedichte geschrieben?
Ich habe immer wieder mal versucht, literarisch zu schreiben. Ich habe es nur nie mich getraut, das irgendwo bei Zeitschriften anzubieten. Dieser Traum, eine Existenz als Romanautor zu haben, war irgendwie immer in meinem Hinterkopf, aber das war nie realistisch aus meiner Sicht. Ich bin beim Journalismus auch glücklich geworden und konnte da ja auch wirklich frei arbeiten. Das Glück hatte ich und mich auch ausprobieren. Und ich habe dann eben dieses Fenster, das sich geöffnet hat mit dem Text »Ein Mann seiner Klasse« im Freitag, in dem ich über meinen Vater geschrieben habe, nicht klassisch journalistisch, sondern eher literarisch. Das habe ich dann eben genutzt und jetzt mittlerweile ist das literarische Schreiben mein Hauptstandbein, aber meinen erlernten Beruf, den des Journalisten, den werde ich nicht so einfach aufgeben. Das wird immer eines meiner Standbeine bleiben, weil ich das auch wichtig finde, in dieser Hinsicht meine Stimme einzubringen.
Das heißt, wenn es plötzlich, weiß der Teufel aus welchen Gründen, zu Ende wäre mit dem literarischen Schreiben, wärst du ganz gelassen wieder vermehrt oder ausschließlich ein gar nicht unglücklicher Journalist?
Ja, also da sind auch ausreichend Kontakte vorhanden. Ich glaube, dass ich da auch eine Anstellung finden würde, wenn ich das möchte. Das ist ganz wichtig für mich. Aber ich meine, das ist ja auch biografisch bedingt, dass ich mir da immer bestimmte Türen offen halten muss. Und das ist jetzt ein Traum, den ich lebe. Das ist sehr, sehr schön, davon überwiegend leben zu können, von dem Schreiben. Und ist auch gar nicht unbedingt nötig zu haben, journalistisch weiterzuarbeiten. Aber ich möchte weiterhin diesen Ursprung meines Berufslebens gar nicht aufgeben.
Wie schreibst du? Regelmäßig zu einer bestimmten Tageszeit so und so viele Stunden oder wann es das Kindergeschrei zulässt oder die Frau dann auch arbeiten geht?
Das Kind ist jetzt im Moment immer zwischen 9 und 15 Uhr in der Kita, und wenn ich in einer intensiven Schreibphase bin, dann nutze ich diese Zeit auch intensiv zum Schreiben. In der Regel reichen dafür 4 Stunden am Stück aus, und den Rest der Zeit, den kann ich zum Überarbeiten und weiteren Nachdenken nutzen. Aber diese 6 Stunden, die habe ich täglich, um mich damit zu beschäftigen, und die sind mir auch heilig und sehr wichtig.
Wie schreibst du? Den Tiger reiten, so sagt es Thomas Lear, oder der Gegensatz dazu wäre dann Drumming by Number, also dass du zuerst einen ausführlichen, vielleicht sogar akribischen Plan hast, wie ein Architekturplan, wenn man ein Hochhaus bauen will, oder du fängst einfach mal an und buddelst ein bisschen im Sand und nimmst einen Stein und setzt den aufeinander oder guckst, wo er dran passt.
Also als Journalist bin ich der klassische Architektenschreiber, also jemand, der wirklich erstmal ganz genau sich aufschreiben muss, was will ich. Sondern wenn die Statik dann nicht funktioniert, dann versuche ich es gar nicht erst. Und als Romanautor ist es genau andersrum. Da bin ich der Bildhauerschreiber. Also da geht es wirklich darum, ich schreibe und schreibe, weil ich mir ja die Handlung über die Sprache und die Figuren erschreibe, muss ich erst einmal sehr viel haben, um überhaupt ins Nachdenken zu kommen, was soll der Plot sein, wenn es das gibt. Da habe ich erstmal etwas, und dann gehe ich nochmal mit Hammer und Meißel ran und gucke, dass daraus vielleicht irgendwie ein Werk wird, das vielen Leuten gefallen könnte. Das ist etwas, das sich bestimmt auch nicht ändern wird.
Zettelkästen, Recherchen.
Das ist etwas, das immer am Anfang steht, bevor ich eine Zeile schreibe. Also das auf jeden Fall, dass ich ganz möglichst viel über mein Thema weiß, weil ich ja immer schon ganz grob weiß, was ich machen möchte. Also mir stehen die Figuren vor Augen und was sie antreibt. Das weiß ich immer von Anfang an, und darüber recherchiere ich hin. Also dann habe ich irgendwann mit den Punkt, dass ich denke, jetzt ist aber auch mal gut. Und dann geht es los. Ich schreibe und schreibe und habe dann manchmal 50 Seiten, von denen 45 weggeschmissen werden. Aber das ist wichtig für mich, weil diese 5 Seiten, die dann bleiben, die bleiben wirklich.
Was waren deine zentralen Leseerfahrungen? Was sind die Bücher, die ganz, ganz, ganz wichtig sind für dich?
Meine früheste Leseerfahrung, also ich habe erst so richtig angefangen, mich für Literatur zu interessieren, ehrlich gesagt, nach dem Schulabschluss, mit 19 Jahren in die Buchhandlung, und dann ist mir ein Autor in die Hände gefallen, von dem ich im Schulunterricht noch nie gehört habe, nämlich Michel Houellebecq. Ausweitung der Kampfzone. Dieses Buch hat alles in Frage gestellt, woran ich als 19-Jähriger geglaubt habe. Und das war die wichtige und richtige Erfahrung für mich, die ich gebraucht habe. Und ich dachte, wenn Literatur das hinkriegt, lese ich mal weiter. Und dann bin ich über Hemingway und diese Fitzgerald, die großen Amerikaner, bin ich dann zu den großen Russen gekommen und habe mich dadurch gelesen. Also Dostojewski ist ein ganz, ganz wichtiger Marker für mich. Ja, aber meine Herzensautoren, die ich immer wieder lese, sind eher so die deutschsprachigen Autorinnen und Autoren der Weimarer Republik. Also Leute wie Bertolt Brecht, der frühe Brecht zum Beispiel, ist mir sehr, sehr wichtig. Hans Fallada wird mir für immer ganz viel bedeuten. Der hat erschütternde Schwankungen in seinem Werk, aber die Romane, ein paar Romane von ihm lese ich immer wieder. Und eines meiner Lebensbücher ist und bleibt Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin, weil genau da trifft sich dieser stilisierte Realismus, diese Montagetechnik, die ich absolut bewundere. Aus weiblicher Sicht kann ich noch sagen, ich bewundere Irmgard Keun sehr. Das ist eine Autorin, deren Gesamtwerk ich zu Hause stehen habe in einer sehr schönen Ausgabe, und da greife ich auch immer wieder zu. Ja, so sind das die ganz wesentlichen Fixpunkte. Und was die aktuelle Literatur angeht, da gibt es natürlich auch ganz viele, die mich begeistern. Ich mag zum Beispiel sehr gerne die Romane von T.C. Boyle. Der schreibt auch sehr viel und sehr schnell, aber er ist immer am Puls der Zeit und schreibt eben auf die Art und Weise realistisch, dass es für mich ein Vorbild ist. Also jemand, der die Seele der amerikanischen Gesellschaft hier nach Deutschland trägt, wie es wahrscheinlich kein Journalist könnte.
Es ist eine fast böse Frage. Versuchst du sowas wie den proletarischen Roman, wie in ja, Döblin oder Dos Passos oder die Segers geschrieben haben, neu zu schreiben, zu gucken, wie das 100 Jahre später aussehen könnte?
Ja, ich bin zwar ein bescheidener Mensch und setze mich ja nicht gleich mit den Autorinnen und Autoren, die du genannt hast. Also Anna Seghers, meine Güte, das ist halt einfach Champions League par excellence. Aber das sind meine Fixpunkte. Das sind diejenigen, in deren Spuren ich meine kleinen Füßchen mit reinhalten möchte, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns diese Geschichten in einer Zeit erzählen, in der die Klassenunterschiede so deutlich sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Also ich glaube auch, dass die soziale Frage immer brennender noch wird. Wenn schon die Politik die so hartnäckig ignoriert, dann muss ich schon mit meinem kleinen literarischen Weg versuchen, da Schritt zu halten. Das ist auch das, was mich am meisten im Alltag umtreibt. Deshalb ist es natürlich schon so, dass es naheliegt, diese Geschichten zu erzählen. Und ich werde auf jeden Fall hoffentlich weiterhin noch ein bisschen mutiger werden, nicht mehr so sehr in meinem eigenen Saft schmore, aber die Geschichten aus der Klassengesellschaft, aus dem unteren Teil derselbigen, die werden mich weiter umtreiben, solange man mir Verlagsverträge gibt.
Wäre es da bei unseren jetzigen Verhältnissen, also bleibt man bei der Bundesrepublik, da nicht allerhöchste Zeit anstatt, also du darfst es natürlich, wenn dir dann noch ist, einen literarischen Essay über den Betze schreiben, aber wäre es nicht allerhöchste Zeit, ein Roman über das Versagen der BRD-Linken zu schreiben und ihr Vergessen der tatsächlichen elementaren und allerwichtigsten Fakten der Klassengesellschaft.
Ja, ich habe ja das als Sachtext schon mal gemacht und es ist natürlich etwas, das permanent in meinem Alltag eine Rolle spielt. Ich halte das für sehr ambitioniert und habe so etwas Ähnliches im Hinterkopf. Die Sache mit dem FCK kam mir insofern gelegen, dass ich jetzt in diesen sehr schweren drei Romanen, die mir wirklich alles abverlangt haben, kann ich jetzt einfach auch mal selber schreiben und mich ein bisschen entspannen, indem ich diesen kleinen Eskapismus mir selber mal gönne für ein paar Monate. Aber der nächste Roman ist in den Startlöchern und das wird eher ein Gegenwartsroman sein und die Linken werden da schon ihre Rolle spielen. Das kann man schon sagen, ohne dass ich da noch Details nennen kann, aber das treibt mich weiterhin um.